Und für mich war das immer so, wenn ich dann Leuten die neue Altstadt gezeigt habe, musste ich immer sagen, dass das mein Lieblingsgebäude ist. Und ich glaube, da war früher ein Gewürzhändler drin. Berichtige mich gerne, aber ich glaube, das ist eher so diese Geschichte von diesem Haus, ne?
Genau, ja. Das stimmt. Deswegen hängt da draußen auch noch eine Waage. Also es ist wirklich das schönste Haus in der neuen Altstadt. Das kann ich definitiv sagen.
Hallo zu Nimm ich mit, der Urlaubspodcast der Dertu Group. Wir sind zurück mit Henrike Tesma vom Tourismusmarketing Frankfurt und Eileen Fliegner vom Stadt- und Tourismusmarketing Wiesbaden. Wir hatten schon eine tolle erste Folge. Wir haben so ein bisschen, ich hab echte Heimatgefühle bekommen. Ich bin nochmal gerade so den Berg hochgegangen, den Lohberg, und habe gedacht, in meinen Gedanken, das ist schon ewig her. Ich war ganz jung, ich glaube 23, also es war vor
gestern
2 Jahren. Und es ist immer was Besonderes und toll, dass wir jetzt auch hier so viel lernen. Und gerade natürlich auch zu Wiesbaden. Ich bin in Frankfurt immer am Museumsufer unterwegs gewesen. Ich finde das war kultig, das war cool. Ich bin da mit meinen Kollegen entlang gegangen, mit Freunden. Das war auch gerade, obwohl es war nicht nur im Sommer, aber ich erinnere mich gerade an den Sommer, war das immer total schön, dort unterwegs zu sein. Und in Wiesbaden, ich habe mich ja schon geoutet, habe ich das eben noch nicht erlebt, so eine Reise durch die Kultur. Geht aber natürlich, Aline, auch ganz wunderbar. Denn wir schauen jetzt mal so ein bisschen auf die Kultur, auf die Quartiere. Das haben wir schon in der ersten Folge angekündigt. Und was gibt es in Wiesbaden zu erleben?
An kulturellen Sachen gibt es in Wiesbaden extrem viel zu erleben. Mhm. Wir haben es dem Besucher etwas leichter gemacht seit diesem Jahr und haben sogar eine Entdeckungsroute, eine kulturelle, entwickelt. Die heißt Route 65 in Anlehnung an die Route 66 der USA. Jetzt haben wir auch so etwas Tolles. Und zwar die 65 steht für unsere Postleitzahl. Die fängt mit 65 an und deswegen Route 65. Und diese Entdeckungsroute, die wächst irgendwie jetzt auch wahnsinnig schnell. Anfang des Jahres haben wir sie quasi gelauncht, rausgebracht, und jetzt ist sie schon wahnsinnig gewachsen um viele neue Institutionen. Also man muss sich das so vorstellen, es sind über 2 Dutzend Einrichtungen, die ich natürlich jetzt nicht aufzähle, aber da sind von den großen Museen über kleine Galerien, Theater, Filmbühnen, Villen, die geschichtsträchtig sind, da ist einfach alles dabei. Ja, was finde ich auch so besonders, dass man oftmals gar nicht in Wiesbaden in jedes Gebäude so reingehen muss, sondern die Gebäude erzählen schon so eine kleine Geschichte aufgrund ihrer Architektur. Wenn man zum Beispiel die Villa Clementine sieht oder das Kurhaus, da reicht das mitunter schon, durch die Straßen zu gehen und einfach die Fassaden auf sich wirken zu lassen. Und das ist schon der Hammer. Man kann natürlich aber auch, ähnlich wie in Frankfurt, große Museen besuchen. Unser Museum Wiesbaden hat jetzt 200 Jahre Jubiläum, ist ein Natur- und Kunstmuseum. Und dann haben wir natürlich auch gleich nebenan vom Museum Wiesbaden unser neues Museum, das MRE. Das ist ein Museum für abstrakte Kunst und heißt ausgesprochen Museum Reinhard Ernst und ist wirklich auch sehr sehenswert.
Wie lange brauche ich, wenn ich die Route 65 also so richtig erleben möchte? Also auch mal wo reingehe. Wie lange sollte ich da einplanen?
Also ich glaube, das kann man gar nicht bei einem Besuch schaffen. Und das sage ich nicht, um das jetzt irgendwie aufzuplänen, aber das ist einfach viel zu viel, weil da sind ja auch Sachen dabei wie das Staatstheater oder Theater im Pariser Hof. Halt Dinge, wo du ja auch dann Sachen erlebst, also Vorstellungen. Und auch beim Museum nimmst du dir ja Zeit. Ich glaube auch, dass man das gar nicht alles machen muss, weil das sehr verschiedene Dinge sind. Also das beginnt beim Schlachthof, wo du zu einem Konzert gehst, zu einem Rockkonzert.
Cool.
Oder einfach auf dem Gelände bei einem Streetfood-Festival chillst oder einfach da dich sonst an dem Graffiti über eben wirklich so im Staatstheater die klassische Vorstellung sehen, wie Ballett oder so, ne? Und oder das ist auch das Frauenmuseum dabei, Galerien, Kirchen sind dabei. Das ist nicht für jedermann alles was. Da kannst du dir dann quasi aussuchen, was will ich da sehen? Und während du diese Sachen dann abläufst, entdeckst du halt den Rest der Stadt. Und ich glaube, das macht das halt so aus. Mhm. Es gibt dir halt nur so einen Anhaltspunkt. Schaffen kann man das, glaube ich, nicht bei einem Besuch. Und das sollte auch kein Ziel sein, weil man soll ja auch irgendwo einkehren und auch noch was genießen, ne?
Ja, genau. Oh, kommen wir ja später noch zu.
Absolut. Und wie ist es in Frankfurt? Da haben wir ja auch, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, das Pendant ist natürlich auch da. Museumsufer, Stichwort, Henrike, das ist natürlich auch ja, gewachsen, traditionell, historisch. Das kennt eigentlich, also der Frankfurter kennt es natürlich, aber auch viele Touristen kennen es natürlich schon.
Ja, also genau, das Museumsufer ist wirklich so unsere größte international renommierte Kulturmarke eigentlich, kann man sagen. Und der Name ist fast ein bisschen irreführend, weil man denkt ja, das ist alles nur am Mainufer. Aber tatsächlich sind es im Moment, glaube ich, 39 Museen, die dazugehören, und die verteilen sich auf die ganze Stadt. Ich meine, es sind ungefähr 13 oder 15 Museen, die wirklich nebeneinander am Mainufer stehen. Und das ist super toll, weil zum einen, wie Aline es auch schon gerade gesagt hat, die Architektur ist total unterschiedlich. Also es sind total tolle Neubauten dabei, moderne Gebäude, super schöne alte Stadtvillen wirklich mit ganz, ganz tollen Spezialmuseen drin. Und so wird das Ganze so eine richtige Kulturlandschaft eigentlich. Also man kann quasi von einem Museum ins nächste hoppen und sich zwischendurch einfach mal an den Main setzen, in die Sonne und die Skyline angucken oder in irgendeinen Park oder ein tolles Museumscafé. Also es ist diese architektonische Bandbreite und auch die inhaltliche Vielfalt, weil es ist ja nur wirklich so, dass nicht jeder sich auch für Kunst interessiert. Mhm. Und da haben wir in Frankfurt auch wirklich ein großes Angebot an Museen, die sich zum Beispiel mit dem Film beschäftigen. Das Deutsche Filmmuseum steht hier in Frankfurt oder das Deutsche Architekturmuseum. Es gibt sogar zwei jüdische Museen oder, das ist sicherlich auch relativ bekannt, das Senckenberg Naturmuseum. Das ist ein gerade für Familien richtig schönes Museum. Dann gibt es ein tolles historisches Museum und das würde ich wirklich jedem empfehlen, der Lust hat, Frankfurt so ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht nicht mit einem Stadtrundgang durch die Gegend zu laufen, weil da hat man das, also den gesamten Überblick über Frankfurt unter einem Dach. Und eine ganz persönliche Empfehlung, mein absolutes Lieblingsmuseum ist die Caricatura, weil da dreht sich alles um Humor, um Satire und das ist einfach unglaublich lustig und macht tierisch Spaß, da durchzulaufen.
Das liegt super.
Genau.
Und was ich besonders schön finde, ist das Goethehaus. Das hast du, glaube ich, noch nicht genannt.
Das
finde ich total toll, da bin ich immer hingegangen. Und das MoMEM finde ich auch einzig. Dieses
MoMEM?
Das Museum auf Electronic Music,
Museum of Modern Electronic
Music.
Das
finde ich, das finde ich auch toll. Das hat jetzt mir auch noch gefehlt in der Aufzählung. Das finde ich auch noch eine Empfehlung.
Da hat Frankfurt ja auch wirklich, muss man tatsächlich sagen, das ist eine Welterrungenschaft. Ich habe in einem Flug der Lufthansa mir nämlich auch eine Dokumentation angeschaut, was an elektronischer Musik überhaupt es in der Welt gibt oder wir in die Welt gebracht haben. Ja, teilweise wirklich von Frankfurt aus, nicht nur immer Berlin. So, musste ich jetzt nochmal sagen.
Ja, also das MoMEM ist absolut, lohnt sich total. Das macht auch richtig Spaß. Schlägt auch eine tolle Brücke eben zu unserer Musiklandschaft, weil auch die ist unglaublich vielseitig. Und wenn ich da jetzt noch anfangen würde, drüber zu erzählen, dann säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier.
Aber bitte.
Es gibt ganz, ganz tolle Konzertformate. Also es ist wirklich total beeindruckend, was sich die Alte Oper oder die Oper der Hessische Rundfunk, der ja auch ein Symphonieorchester hat und eine Big Band, was die sich einfallen lassen. Und da sind Angebote für Familien, für Kinder dabei, ganz viele Konzerte, die auch kostenfrei sind zum Beispiel. Oder mit dem Europa Open Air, Open Air eben unter freiem Himmel stattfinden. Das ist ein Konzert, das jedes Jahr im August stattfindet, an der Weseler Werft, also direkt am Mainufer. Und da spielt erst die Big Band, dann das Symphonieorchester. Und das ist wirklich für mich immer so die Verbindung von zwei Welten, weil es hat dieses Kulturflair, was unglaublich toll ist. Und man schaut währenddessen auf die Skyline. Und das trifft wirklich so den Kern von Frankfurt, finde ich immer.
Schön. Du hast noch einen Geheimtipp und die Zeit muss jetzt einfach sein, weil als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen und ich habe gesagt, warum habe ich das noch nie gemacht? Ich war noch nie in der Alten Oper, obwohl eben Musik und gerade die Alte Oper für Frankfurt so wichtig ist. Ich habe mich da ständig vor fotografiert, aber ich bin nie drin gewesen, jetzt im Vergleich zu Wien oder so. Und du schon oder viele schon, weil es gibt da sogar auch eine, ich sag mal, ganz unkonventionelle Möglichkeit.
Ja, du meinst wahrscheinlich das Fratopia-Festival, oder?
Genau.
Das fand jetzt schon, ich will jetzt nicht lügen, zwei- oder dreimal statt. Und das ist, ich glaube, ungefähr eine Woche, wo die Alte Oper geöffnet ist. Für jedermann und ich glaube ab 3 Uhr bis nachts um 11 oder um 12 oder so. Und man kann quasi von Konzert zu Konzert hoppen. Da sind auch die Räume tatsächlich umgebaut. Also man sitzt im großen Saal dann gar nicht so, wie man das gewohnt ist, in Reihen hintereinander, sondern rund um die Bühne sozusagen. Und man ist total nah an den Künstlern dran. Und da wird nicht nur klassische Musik gespielt, sondern auch Jazz, auch Weltmusik und abends gibt es einen Club unterm Dach in der Alten Oper. Also das ist ein unglaublich tolles Format. Das lohnt sich absolut.
Das werde ich mir sofort anschauen.
Und ich glaube, wenn man in die Alte Oper geht, also ich war schon oft in der Alten Oper, ich liebe das Gebäude auch, ist es auch ein Tipp zu sagen, man muss nicht immer weit vorne sitzen. Also gerade wenn man dorthin geht und man will das einmal erleben, kann man auch, ich glaube, die Tickets heißen im Olymp oder so, kann man auch weiter oben sitzen im Rang und man hat trotzdem ein wunderschönes Erlebnis. Und man kann sagen, man war einmal in der Alten Oper. Also das ist wirklich, ich persönlich gönne mir dann immer nicht die teuren Tickets, sondern eher so weiter oben und man hat da trotzdem ein großes Vergnügen. Also das kann ich auch bestätigen, ja.
Oder man sagt einfach, man war gerade im Olymp. Ne?
Ja, genau. Ich bin nicht ganz sicher, aber diese Kategorien haben unterschiedliche Namen. Ich meine, das ist so, muss man nochmal verifizieren ordentlich. Aber es ist wirklich, manchmal denkt man ja, solche Kulturerlebnisse, die sind nur noch mit großem Geld zu erleben. Ne? Gerade wenn so Musical-Produktionen mal kommen. Best of Musical habe ich dort oft gesehen oder andere Sachen. Oder man will auch mal was Klassisches sehen. Denn das muss nicht immer mit viel Geld verbunden sein. Ne?
Ja.
Und deswegen wollte ich das gerne noch einfließen lassen, weil das viele nicht wissen.
Ja, total schön.
Guter Tipp. Und das sind ja die Insider-Tipps, die wir hier auch rausarbeiten wollen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich muss noch eine Sache für mich klarstellen. So in meinem Kopf hat es vorhin aber so kurz, ich war kurz überrascht, weil du gesagt hast, dass das Museumsufer, das war in dem Fall, war das die Henrike, dass das Museumsufer so ein Magnet ist, auch ein Besuchermagnet. Und jetzt komme ich wieder, die offensichtlich so einige Jahre nicht mehr so die ganze Entwicklung miterlebt hat. Ich dachte immer, der Römer ist das, wofür Frankfurt steht. Vielleicht können wir, wenn wir durch die Quartiere gehen, nochmal aufklären, ist das immer noch so? Bin ich da einfach noch kleines Mädchen, die weiß, dass da die ganzen Touristen stehen? Oder wie ist das jetzt? Wie siehst du das, Henrike, als Expertin?
Das kommt, glaube ich, echt so ein bisschen drauf an, wofür man sich interessiert. Also ich glaube, der Römer ist so das, ich sag mal, Standard-Equipment. Also wenn man in Frankfurt ist, da muss man natürlich einmal zum Römer gehen. Ne? Und der Römer ist, also für alle, die es nicht wissen, unser Rathaus. Der Platz davor heißt Römerberg. Und der ist ja in den letzten Jahren auch nochmal enorm aufgewertet worden, weil hinter dem Römerberg quasi zum Dom hin die neue Altstadt entstanden ist. Und das ist wirklich eine neue Altstadt, weil die komplett neu aufgebaut wurde und 2018 offiziell eröffnet worden ist. Und das ist schon extrem schön. Also ich meine, da steht man auf dem Römerberg, dreht sich einmal im Kreis, schaut auf Fachwerkhäuser, kann einmal durch dieses Viertelchen Neue Altstadt schlendern. Und das gehört natürlich schon dazu. Aber wir haben ja schon so viel über kurze Wege gesprochen. Vom Römer dauert es, glaube ich, 2 Minuten. Dann steht man schon unten am Mainufer. Und dann hüpft man einmal über den Eisernen Steg und steht quasi auf dem Museumsufer oder an dem Ufer, wo eben viele der Museen stehen. Also das ist ja wirklich auch alles unglaublich nah beisammen.
Ja, ganz toll, was du gerade beschrieben hast, habe ich exakt so letztes Jahr gemacht und mich dann auch gefragt, ob ich das so schon erlebt hatte. Also bevor ich über den Eisernen Steg bin, bin ich eben durch kleinere Gässchen verwinkelt, manchmal hier so rechts, links, war dann irgendwie auch alles verbunden, habe mich aber gefragt, vom Römer aus, ob ich das kannte, ob ich das von der Kindheit oder von der Jugend, wenn ich immer in Frankfurt zu Besuch war und auch die Skyline und so genossen habe, eben dieses internationale Flair, habe ich mich gefragt, kannte ich diesen Teil? Du hast es jetzt gerade beantwortet. Er ist relativ neu. Cool.
Der ist relativ neu und da muss ich gleich einen Tipp loswerden, weil der passt jetzt hier einfach so gut. Mhm. Man kann sich das Ganze auch von oben anschauen und zwar kann man auf den Domturm hochkraxeln. Da muss man natürlich schwindelfrei sein. Das sind, glaube ich, 330 Stufen oder so, aber man hat einen unglaublich tollen Blick auf die Stadt, dann auch weiter ins Grüne, aber eben auch auf die neue Altstadt direkt von oben auf die Dächer. Das ist richtig gut.
Ach, cool.
Hm. Boah.
Ja. Wird mehrtägiger
Besuch. Das war auch immer mein Besuchermagnet, wenn ich jemanden zu Besuch hatte, dann habe ich den immer den Domturm hochgejagt.
Genau, und es
also
ist viel günstiger.
Trifft doch wirklich, ja.
Es ist viel günstiger, als den Main-Tower hochzugehen. Das ist
auf
noch
jeden
ein
Fall.
Kleiner Tipp. Genau, am Rande.
Okay. Ja, das sehr stimmt. Gut. Schön. Ja. Okay, wir haben schon Sachsenhausen gehört, wir haben jetzt hier auch den Bereich gehört, es sind auch schon Märkte gefallen. Ich liebe ja Sachsenhausen, gerade da am Schweizer Markt, das finde ich total, am Schweizer Platz, so heißt es, finde ich total schön. Wiesbaden? Wenn wir da von Quartieren sprechen, was haben wir dann da, Eileen?
Also wir haben natürlich auch Quartiere. Ich hatte das ja schon in der ersten Folge so ein bisschen angeteasert, dass wir uns den Quartieren auch über Genuss, also auch nähern, wo man überall so schön schlemmen kann. Ich finde, Wiesbaden ist auch unglaublich eine Stadt für Genießer und wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch in Wiesbaden verliebt. Ich finde die Quartiersführung sehr spannend, die man sehr gut machen kann und wo man dann die Quartiere gut entdecken kann. Letztlich ist es einfach nur ein anderer Name für Stadtviertel. Was ist denn, ich Ich empfehle immer gern das Bergkirchenviertel. Das ist so mein liebstes der Quartiere, mal abgesehen vom Innenstadtviertel. Ne? Im Bergkirchenviertel, wie der Name schon sagt, ist das Zentrum die Bergkirche. Das Viertel ist recht hügelig und hat nicht gleich zu Wiesbaden gehört. Also war ganz früher im Außenbereich von Wiesbaden eher so ein Viertel für, glaube ich, ärmere Leute und hat auch einen ganz süßen Spitznamen, das Katzenloch. Das liegt daran, wie die Häuser dort aufgebaut sind. Und dort gibt es halt wahnsinnig coole Cafés und das ist so ein bisschen urbaner und es ist, wie gesagt, hügeliger. Dort dazu gehört so eine meiner Lieblingsstraßen ist die obere Webergasse. Dort findet man dann halt auch die für Wiesbaden typischen Weinbars oder Cafés und auch einen Italiener. Und dort ist auch ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite, ist das The Room by Tiff. Ich weiß gar nicht, ob das direkt Bergkirchenviertel ist oder eingangs. Da ist besonders, und das finde ich, da merkt man auch, dass Wiesbaden sich wahnsinnig weiterentwickelt, dass es so ein Concept-Store ist, wo man sowohl After-Work-Konzerte erleben kann, als auch tagsüber dort halt einfach arbeiten, chillen bei Kaffee und Smoothies. Dann gibt es im hinteren Bereich so ein Gym und man kann coole Klamotten kaufen und das ist einfach ein richtig cooles Ding. Und da merkt man, dass Wiesbaden auch langsam anfängt, so für Jüngere was anzubieten, urbaner zu werden, hipper zu werden. Und das ist das lebende Beispiel dafür.
Geil. Und alleine das ist ja schon ein Besuch wert. Ne?
Also ja, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Ja, Dominik.
Und die Betreiberin, die Tiffany, die das macht und ins Leben gerufen hat, die ist bei uns in Wiesbaden auch recht bekannt, weil die, und auch in Frankfurt, glaube ich, recht bekannt, weil die gehört zur Urban Club Band, die ja auch ab und zu, glaube ich, im Gibson in Frankfurt aufgetreten ist früher mal. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen bei Afterwork, Henrike. Ich glaube, die ist auch bekannt über Wiesbadener Grenzen hinaus. Und sie betreibt es und lädt dann immer Kollegen, Musikerkollegen ein und einmal im Monat gibt sie dann sogenannte Jam-Sessions für halt bis zu 100 Gästen. Das ist dann ganz cozy im hinteren Hof und es ist aus meiner Sicht wirklich ein super Geheimtipp und da muss man hin und das ist toll. Aber darüber hinaus, jetzt mal von meinem ganz persönlichen Geheimtipp weg, gibt es natürlich bei uns viele so kleine Weinbars. Da gibt es Straßen wie die Taunusstraße, die auch sehr viele verschiedene internationale Restaurants führt und viel zu entdecken hat, aber auch die Mauergasse. Und wem das jetzt alles nichts sagt, da sagt auf jeden Fall der Innenstadtbereich vielleicht was, das Sternsche Gelände und der Marktplatz. Und da ist mein absolutes Highlight der wöchentliche, ja, wie ich schon sage, wöchentliche Markt, der immer mittwochs und Samstag ist. Und das kann ich super empfehlen. Das ist einfach so ein tolles Feeling, dort drüber zu laufen. Und im Hintergrund siehst du dann unsere rote Ziegelstein-Marktkirche, die riesig ist. Und hast da total dieses Urlaubsfeeling.
Super bekanntes Fotomotiv halt auch. Das ist so echt, was man dann auch haben möchte, was man erwartet und wo man sich, du hast es in der ersten Folge gesagt, auch direkt heimelig fühlt.
Ja, und da kann man übrigens auch hochgehen. Also wenn wir ja da vorhin vom Dom gesprochen haben, das ist ein bisschen anders. Man kann dort mit dem Kantor, heißt das, glaube ich, ne, der das betreut, kann man eine Führung mitmachen. Und das Besondere bei, fand ich jetzt, das ist auch so eine, also ich betreue bei uns bei der Arbeit so das Thema Geheimtipps und im Zuge dessen höre ich auch immer mal so ein paar Storys. Und ich persönlich war total überrascht, dass der Mensch, der dort sich um alles kümmert, das Glockenspiel mit seinem Handy steuert.
Oh.
Und das fand ich total witzig, weil in Corona-Zeiten haben sie sich auch angewöhnt, so bekannte Lieder umzuschreiben und quasi auf diese Glockentöne musizieren, weil das ist nicht genauso, dann ist das nicht der gleiche Ton, wie wenn du das singst oder auf dem Klavier spielst. Ja. Und dann konnte man wirklich, also das Glockenspiel hat auch eine eigene Webseite und dann kann man gucken, welchen Song gerade läuft und er steuert das halt alles von seinem Handy aus. Und dann siehst du dieses super alte Gebäude, was geschichtsträchtig ist und so emporragt und dann erzählt er dir, er hat eine App und steuert damit das Glockenspiel. Und das fand ich total originell.
Cool. Sehr digital unterwegs da in allen Wiesbaden, ne? muss man sagen.
Ja, aber Hauptmann ist viel unterwegs und bewegt sich viel. Was kommt dann?
Genau, was hat man dann? Man hat natürlich einen Bärenhunger. Das Allerwichtigste kommt jetzt hier zum Schluss unserer Doppelfolge. Lass uns mit Frankfurt vielleicht starten. Ja? Frankfurt hat ja natürlich auch sehr viel zu bieten. Ich will da gar nicht jetzt mit diesen ganzen Sachen anfangen. Was haben wir da? Handkäse mit Musik und so. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht erklären. Das kann man auch selber googeln. Vielleicht lieber eher auch das, was, Henrike, was ihr auch empfehlen würdet, was du persönlich auch empfehlen möchtest, wo du sagst, da gehst du vielleicht auch gerne selbst hin. Vielleicht auch Dinge, die nicht so bekannt sind. Hau mal was raus.
Also ich hatte ja schon über den Apfelwein erzählt, das gehört einfach dazu, aber das ist wirklich auch einfach immer wieder schön, sich in ein Apfelweinlokal zu setzen, weil man da ganz gemütlich zusammensitzt mit Leuten, die man noch nie gesehen hat. Man sitzt auf solchen Holzbänken, ist auch manchmal ein bisschen eng, aber dann kommt man mit den Leuten auch ins Gespräch. Also das ist wirklich total schön in Sachsenhausen natürlich, aber im Grunde gibt es die Restaurants in allen anderen Stadtvierteln auch. Was auch richtig schön ist, wo man total so diesen Frankfurt-Vibe, glaube ich, mitnehmen kann, ist, wenn man einmal durch die Kernmarkthalle läuft. Und das ist nicht nur unsere Markthalle, wo man einkauft, sondern da kann man sich auch irgendwo hinsetzen und eben was essen oder einfach einen Wein trinken, einen Apfelwein. Man kann da hessisch essen, also Frankfurter Küche genießen, also grüne Soße natürlich. Ja. Aber es gibt auch, keine Ahnung, Gestände, wo man italienisch essen kann, sich einfach so Snacks holen kann, asiatisch. Also da ist alles dabei und das ist eigentlich das, das gehört dazu, würde ich absolut jedem immer empfehlen. Und dann gibt es natürlich dank der Skyline auch echt richtig viele Rooftop-Bars, Dachterrassen mit sehr schönen Restaurants. Die sind teilweise ordentlich teuer. Da sind natürlich auch sehr hochklassige und hochpreisige Restaurants dabei, aber auch klassische so Sommerbars, wo man einfach richtig schön entspannten Sundowner trinken kann und was isst und eben dieses unglaublich einzigartige Skyline-Feeling genießt. Und wir hatten es ja bei den Stadtvierteln schon ganz kurz. Da ist Frankfurt unglaublich vielseitig. Also gerade wenn man sich da mal auf den Weg macht, Richtung Nordend zum Beispiel oder Richtung Bockenheim, da sind überall ganz viele kleine Restaurants dazwischen, die mit regionalen Produkten kochen oder eben auch wirklich internationale Küche anbieten. Also so weltoffen wie die Stadt ist, so international ist auch die Küche. Also da würde ich jedem absolut einfach Mut machen, drauf loszulaufen und sich auch ein bisschen überraschen zu lassen.
Absolut. Und vielleicht aber auch ein bisschen vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil du hast gerade gesagt, ja, natürlich wird es dann auch bei gewissen exklusiveren Locations teurer. Aber ich darf das sagen, mit einer Erfahrung aus München, und Dominik lebt in München, fahrt einfach mal hin, lasst euch überraschen. Frankfurt ist bezahlbar, obwohl man natürlich weiß, es ist auch eine Finanzmetropole. Das hat sich aber nicht immer auf die, ich sag mal, Restaurantpreise niedergeschlagen. Sage ich jetzt mal, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich fand es angenehm, gerade noch immer bezahlbar, wenn man das so sagen darf.
Ich glaube, man kriegt alles, genau.
Und ja. Eine zweite Ergänzung noch zur Frankfurter Kulinarik, und man merkt einfach, ich bin schon was älter. Ich habe mitgenommen, überliefert von Frankfurt durch meine Mutter, meine Oma, den Frankfurter Kranz. Ich glaube, da seid ihr alle nicht die Generation, aber für mich wird Frankfurt und Frankfurter Kulinarik immer mit dieser nicht besonders leichten, das ist jetzt keine Lean Cuisine-Torte, verbunden sein, die meine Oma wirklich, meine Mama immer noch, aber meine Oma wirklich zelebriert hat. Diesen Frankfurter Kranz.
Hat die den auch selbst gebacken?
Wurde auch selbst gebacken, ja, weil man hat ihn auch gar nicht immer so bekommen, dann in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich aber meistens dann doch enthalten zu der Zeit, und ich hätte es auch dabei belassen sollen, habe ich keine Sahnetorten oder irgendwie, was ist da? Buttercreme ist das, glaube ich.
Ja, Buttercreme ist genau da drin, deswegen frage ich so, weil ich glaube, der ist so ein bisschen geschichtet, und dann ist er ja wirklich wie so, also Google-Hupfartig, aber größer halt, dann so angerichtet wie so ein Kranz, und dann sind da ja so Nüsse drumrum, ne?
Genau.
Also krokant. Nur für die das noch nie gesehen oder gegessen haben, das ist schon ein mächtiges Ding.
Genau, aber es gibt aber in Frankfurt, jetzt kommt dein Tipp oder vielleicht sogar mein Tipp, es gibt, Henrike, traditionelle Bäckereien, die den in klein anbieten. Dann kann man ihn so als klein weghapsen.
Genau, das wollte ich doch gerade noch sagen. Wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist, dann geh doch zum Beispiel in die Goldene Waage. Das ist ein super schönes Café. Perfekt. Mitten in der Neuen Altstadt, und da gibt es den Frankfurter Kranz eben in einer Mini-Version. Und da kann man den super to-go mitnehmen und vielleicht am Mainufer einfach snacken.
Ist die Goldene Waage, ist, glaube ich, in der Neuen Altstadt wirklich mein Lieblingsgebäude, weil das ist die, wo dieser goldene Drache außen am Gebäude hängt. Ist das richtig, Henrike? Ich glaube, das ist...
Ja.
Und ich mochte diese Geschichte dazu so, weil ich glaube, im Zuge der Renovierung oder dieser Konstruktion der Neuen Altstadt hat man den wohl auf dem Dachboden gefunden und hat ihn dann schick gemacht und hat ihn dann an dieses Gebäude gehangen. Ihr hört, ich hatte auch schon eine Führung in der Neuen Altstadt in Frankfurt. Und für mich war das immer so, wenn ich dann Leuten die Neue Altstadt gezeigt habe, musste ich immer sagen, dass das mein Lieblingsgebäude ist. Und ich glaube, da war früher ein Gewürzhändler drin. Berichtige mich gerne, aber ich glaube, das ist eher so diese Geschichte von diesem Haus, ne?
Genau, ja. Das stimmt. Deswegen hängt da draußen auch noch eine Waage. Also es ist wirklich das schönste Haus in der neuen Altstadt. Ja. Das kann ich definitiv sagen.
Ja, also auch mein Lieblingshaus. Und also ja. Nicht nur schlemmen, auch gucken, ja? Also genau. Nicht nur ins Schaufenster gucken zu den leckeren Torten, sondern auch das Gebäude angucken.
Aber was, bei euch in Wiesbaden, was können wir in Wiesbaden schlemmen? Was ist das Pendant zum Frankfurter Kranz?
Okay, also wir brauchen eine extra Folge dafür. Ja. Nein. Nee, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bekennender Snackosaurus bin und wirklich Essen meine Leidenschaft ist. Und also es gibt natürlich allerhand zu probieren. Ich finde es immer schwierig, einen bestimmten Laden zu plotten. Trotzdem möchte ich es dennoch tun, weil es etwas ganz Besonderes ist. Und zwar ist das eine Anlaufstelle, sollte das sein für jeden Touristen und jeden, der einen hier besucht. Ist das Café Maldana. Und zwar ist das ein echtes Wiener Café, wohl das einzige Wiener Café außerhalb Wiens. Und es ist nicht nur so, dass es da ganz viel tolles Gebäck gibt und dieses Flair so wienerisch ist, sondern es ist auch so, dass die Kellnerinnen und Kellner dort auch diese typische, naja, Tracht ist das nicht. Die haben dann hier diese, wie heißt das? Also die haben dann so kleine Hütchen auf und die haben dann so Kleidchen an mit so Spitzen. Und das ist ein totales Wiener Flair. Du kriegst vom Wiener Schnitzel über den Kaiserschmarrn, über halt wirklich leckeren Kuchen und Gebäck alles. Aber Obacht, man muss auf jeden Fall reservieren. Das ist aber etwas, das darf man nicht verpassen, weil es ist wirklich richtig toll da.
Ja,
nachdem ich da jetzt genug Werbung für gemacht habe, aber es ist wirklich lohnenswert. Es ist nicht nur so ein Touristenmagnet, wie das manchmal so ist, sondern man muss dahin. Also wenn ich Besuch habe, gehe ich dahin. Und jetzt kommt meine Oma im Sommer zu Besuch, die ist 83 Jahre und da gehe ich mit der da frühstücken und ich weiß jetzt schon, die wird es lieben. Weil das einfach dieses, ich setze mich dann immer ganz in die hinterste Ecke, dann kann man wirklich das ganze Café überblicken. Und überall sind so kleine Tischchen und es ist wirklich sehr prunkvoll innen drin. Also schon alleine der Genuss für die Augen ist da. Und dann hat man auch noch den Genuss für den Magen und den Gaumen. Das ist wirklich ein ganz toller Ort. Und ja, darüber hinaus empfehle ich auch immer jeden oder ich, also wir haben ja gesagt, Wiesbaden und Frankfurt haben kurze Wege. Und in Wiesbaden ist das so, wenn du ankommst am Hauptbahnhof, dann kannst du eigentlich in die Innenstadt laufen. Und auf dem Weg dorthin wirst du wahrscheinlich auf der Wilhelmstraße laufen. Und dort gibt es die Confiserie Kunde. Und bei Kunde kann man wirklich super leckere Schokolade bekommen und Schokoprodukte und Pralinen. Und dort ist sicherlich sehr einzigartig das Ananastörtchen. Und als ich nach Wiesbaden gezogen bin, hat jeder von dem Ananastörtchen gesprochen und ich dachte, das ist sowas wie beim Frankfurter Kranz oder bei anderen Torten, halt eine richtige Torte. Und habe mich nie da so rangetraut, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, das ist ja eigentlich eher so wie so eine fette, große Praline. Ja, also es ist so wie bei der Mozartkugel, so verschiedene Komponenten, sage ich immer. Es gibt Marzipan und Nougat, das ist auf so einem Waffelbett und dann ist da so ein Ananasgelee und das Ganze ist dann schokoliert. Und wer jetzt denkt, oh mein Gott, ich bin schon satt vom Zuhören, die gibt es auch in ganz klein. Die kann man auch mal mitbringen, wenn man mal einen Mitbringsel sucht. Und das ist herrlich und da sollte man rein. Und was ich da schön finde zu den kühleren Jahreszeiten, na klar, man kann das ganze Jahr trinken, aber in der kühleren Jahreszeit, da kann man sich dort ins Fensterbrett setzen. Also da gibt es Stühle und Tische, aber es ist halt direkt am Fensterbrett mit Blick auf die Wilhelmstraße und das Treiben dort. Und dann kann man dort seine eigene heiße Schokolade anmischen. Man bekommt quasi die heiße Schokolade, also die ist halt weich gemacht, richtige fette Schokolade und hat dann halt Milch in der Tasse. Und dann kann man in seinem eigenen Gusto diese heiße Schokolade dann da reinschütten. Und dann mischt die sich halt vor deinen Augen in deiner Tasse und du hast ja dann quasi deine heiße Schokolade selbst angerichtet. Oh. Das ist ein absolutes Highlight, wie ich finde.
Oh, ich habe das Wort schokoliert gelernt. Das war eigentlich auch jetzt.
Ja, und dann möchte ich natürlich auch niemanden vorenthalten. Ich hatte das, glaube ich, in der ersten Folge schon mal angesprochen, dass wir ja diese Nähe zum Rheingau haben. Und das Thema Wein und Sekt sind sehr groß geschrieben bei uns. Und für jemanden, der sich dafür interessiert, dem kann ich absolut einen Besuch in der Henkel-Sektmanufaktur, also im Schloss Henkel, empfehlen. Wenn die wenigsten wissen, dass Henkel bei uns ansässig ist und bei uns auch, ja, also man kann auch, es gibt den einzigen, glaube ich, deutschlandweiten Flagship-Store, wo man Henkel-Sekt kaufen kann.
In Wiesbaden.
In Wiesbaden. am Schloss Henkel, was auch ein wahnsinnig prunkvolles Gebäude ist. Und es lohnt sich, dort eine Besichtigung zu machen. Habe ich auch schon mit meiner Familie gemacht. Die müssen immer alles besichtigen, wenn sie hier sind. Und war auch meine Oma dabei und auch sehr begeistert. Die kleine Omi, die muss alles mitmachen, die Arme. wir hatten jetzt erst den Henkel-Sekt-Tag und haben dann auch noch die Sekt-Nacht, für die es sich auch lohnt, Tickets zu besorgen, weil dann ist da große Party angesagt im Gebäude. Und unabhängig von der Party kannst du dann natürlich auch die klassische Sektführung machen. Du lernst was darüber, wie das in die Flaschen abgefüllt wird und wie es zum Sekt wird. Und kannst dich neben so einen riesen Weinfass stellen. Und das ist schon auch ein echtes Highlight und wenige wissen das. Und da wir ja so viele kurze Wege haben, ist das auch gar nicht weit vom Bahnhof entfernt. Da steigt man in den Bus und 5 Haltestellen und schon sitzt du da. Also fährst nur die Straße runter. Und das ist wirklich sehr sehenswert.
Sehr cool.
Toll.
Nehme ich auch noch mit auf.
Was es nicht alles gibt. Also, und in Anbetracht der Zeit, und ihr habt natürlich völlig recht, wir könnten noch eine dritte und eine vierte Folge machen. Das können wir ja vielleicht auch noch machen. Ganz viel dabei gewesen für Saini und mich, auch sehr viel Neues dabei gewesen. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr bei uns gewesen seid und uns das alles erzählt habt. Wir packen auch noch ein paar Infos in die Shownotes natürlich rein. Und alles Liebe in die Heimat, würde ich mal sagen.
Ja, liebe Grüße nach Hessen. Ja. Danke.
Macht es gut, ihr beiden.
Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.